Tja, da werden die Leute gleich wieder twittern. Wo ist denn das Intro? Kein Opa, kein Göllner, kein gar nichts. Bauen die Jungs jetzt ab? Nee, bauen wir nicht. Hier ist Fest und Flauschig und Jan und ich sind gerade in stressigen Tagen. Oder ich jedenfalls. Du auch, Jan?
Ja, ich bin auch so ein bisschen in stressigen Tagen. Nachdem ich letzte Woche aus dem Bett gesendet habe, bin ich heute wieder in bester Studioqualität zur Verfügung.
Ja, ja.
Dabei klingst du so ein bisschen so, oder dafür klingst du heute so ein bisschen so, als würdest du in Hamburg sitzen, in dem Studio von deinem alten Kollegen, wo deine ersten Alben aufgenommen wurden, wo Heinz Strunk, glaube ich, auch ein Räumchen hat und so die große Musik.
Genau, wo wir beide auch schon mal zusammen waren. Ich muss mich für meinen etwas hölzernen Sound entschuldigen. Ich habe mit der App, mit unserer App und mit einem kleinen Mikrofon mir hier ein kleines Studio aufgebaut. Ich befinde mich gerade tatsächlich in Hamburg, tatsächlich bei Sven Meyer. Heinz Strunk hat immer noch unten sein Studio und ich komme gerade vom Dreh vom Tatortreiniger.
Du drehst den Tatortreiniger? Olli, gibt es so viele Sachen, die wir besprechen müssen.
Ja,
erstmal hat sich die Welt von Kolle Farid Bang weiterentwickelt. Christian Lindner, die Ehe ist kaputt. Was müssen wir da alles für Sachen lesen? Diese Woche ist so viel passiert. Und dann bist du auch noch beim Tatortreiniger. Ich habe das schon bei Instagram gesehen. Und viele Leute haben gedacht, dass wir zusammen irgendwelche Sachen drehen, weil ich diese Woche auch was Tatort-ähnliches gedreht habe. Aber wir sind an völlig verschiedenen Orten. Mit Bjarne Mädel, was machst du denn da? Bist du Leiche?
Nee, ich bin nicht Leiche. Ich habe schon mal in der vierten Staffel mitgespielt. Vielleicht erinnerst du dich zurück. Du guckst die Serie, glaube ich, gar nicht, oder? Oder hast du schon mal Tatortreiniger geguckt?
Ich habe sie schon zwei, drei Mal geguckt, aber ich bin gerade bei ganz anderen Serienprojekten hier. Ich habe das auf jeden Fall noch nicht aufgeführt. Aber ich fange irgendwann mal richtig an, das zu bingen.
Ja, also wenn eine Folge geht 30 Minuten und meiner Meinung nach, nicht nur, weil ich mitspielen darf, ist es eine der unterhaltsamsten, besten deutschen Serien der letzten Jahre und ich glaube, das ist jetzt die finale Staffel. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber es sieht so aus und ich bin großer Fan und ich bin in einer wiederkehrenden Rolle als Didi. Didi ist einer der besten Freunde von Schotti, dem Hauptdarsteller, und ich tauche jetzt auf und habe eine unfassbar lange Sprechrolle in dieser Folge. Und es ist wirklich harte Arbeit, weil, wie du ja weißt, bin ich letzte Woche von der Tour gekommen, hatte noch nicht einen Tag frei, auf Tour immer bis 4 Uhr morgens wach geblieben. Und jetzt muss man am Set beim Film, das geht ja so früh morgens los, um 7 Uhr werde ich abgeholt und um 8 Uhr ist Drehbeginn. Und jetzt bin ich ganz schön runtergerockt, das muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange kann der Körper eigentlich das aushalten, nur 3 Stunden pro Nacht? Weil das waren jetzt 3-4 Nächte, wo es nicht mehr als 4-5 Stunden war bei mir. Bricht man irgendwann zusammen? Es gibt ja so Opinion-Leader und Manager, die schlafen jede Nacht nur 2 Stunden. Angela Merkel angeblich ja auch.
Ja, nee, von der habe ich gelesen, dass sie immer 4-5 Stunden braucht, damit sie einigermaßen fit ist. Aber die legt sich auch im Flugzeug hin, was ich eigentlich immer eine ganz lustige Vorstellung finde, weil wenn man weiß, wie man im Flugzeug schläft, selbst als Bundeskanzlerin wird die da ja nicht irgendwie ein Himmelbett haben oder sowas, dass dann so eine Verpennte mit so Schlaf in den Augen, so eine Kanzlerin da irgendwie in Jogginganzug durch die Reihen läuft und in diesen Regierungsfliegern sind ja oft auch Journalisten mit da drin. Und ich frage mich immer, ob schon viele Journalisten das mitbekommen haben, wie die Kanzlerin nach so einem Flug oder während eines Fluges so einschläft und dann nach 3 Stunden völlig zerknittert, mit so einer Nackenwurst dann aufwacht, sich den Schlaf aus den Augen pult und sich irgendwie eine Nespresso-Kapsel unter die Zunge legt, um wieder gut draufzukommen. Ob jemand schon mal die Kanzlerin so im professionellen Zusammenhang gerade nach dem Aufwachen gesehen hat, das würde mich sehr interessieren.
Oder schnarchend mit so einer Maske im Flugzeug, mit offenem Mund.
Die wird da ja...
Und dann noch so ein paar Seberfäden, die aus dem Mund raushängen.
Die wird da ja in so einer Regierungsmaschine kein irgendwie Himmelbett haben mit Massagefunktion oder sowas, sondern vielleicht mal so eine bequeme Liege oder sowas. Die wird da mit Sicherheit auch mal im Jogginganzug durchlaufen, durch die Airbus da.
Meinst du, von Ulla Popkin, so ein kleiner sportlicher Anzug, der bequem ist?
Von Adler jetzt. Ist es eigentlich Adler, wo Birgit Schrowange Werbung für macht? Adler?
Ich glaube, Adler. Ja, der Adler ist gelandet.
Du, der Sendungstitel, wir müssen den Sendungstitel mal raushauen, der ist diese Woche von mir. Es liegt in der Luft, es waren in Köln in dieser Woche 29 Grad, der April macht, was er will. 29 Grad und ich habe es schon am Mittwoch gerochen, an diesem Wochenende gibt es Spargel. Und ich kann jetzt hier offiziell verkünden, dieses Wochenende ist mein erstes Spargelwochenende. Wenn Sie das jetzt hören, meine Damen und Herren, bin ich bereits mit meinem Elektroroller zum Bauernstand, beim Spargelbauernstand um die Ecke gefahren. Es gibt so 2-3 Hotspots in Köln, wo ich weiß, dass wenn das Wetter richtig gut ist, wenn das Wetter spargelig ist, dann kommt der Bauer mit seiner großen hölzernen Erdbeere, wo man immer Erdbeeren und Spargel kaufen kann und dann kaufe ich mir da so einen dicken Korb Spargel und ich habe das, wenn Sie das jetzt hören, bereits getan und habe schon Spargel gegessen. Die ganze Wohnung riecht nach Spargelpisse. Der Sendungstitel ist Sendungstitel ist It's Oh du schöne Spargeltime. Oh du schöne Spargeltime.
Oh du schöne Spargeltime. Ich liebe Spargel ja auch sehr. Habe ich aber erst in den letzten Jahren für mich tatsächlich richtig entdeckt. Eine Frage mal ganz kurz. Machst du dir den Spargel mit, also Sauce Hollandaise und mit frischen Kartoffeln? Und
Schinken? Gerne neue Kartoffeln. Ja, auf jeden Fall Schinken. Ich habe jetzt kein Product Placement. Ich habe rausgefunden, dass die Kombination aus diesem Aoste, luftgetrockneten Aoste-Schinken aus der Verpackung, auch wenn das ein verpackter Schinken ist, finde ich in Kombination mit Spargel phänomenal und mit einer guten selbstgemachten Hollandaise. Ich habe jahrelang, als ich noch wirklich völlig kulinarisch ungebildet war, immer diese Tommy Hollandaise gekauft.
Gibt's
auch von Kraft und Tommy und von, keine Ahnung, Eulili. Weiß ich nicht, Oil of Olas.
Stimmt,
ja. Aber ich habe es dann irgendwann umgeschwenkt. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal, dass immer meine Laune steht und fällt mit dem Gelingen der Hollandaise. Und diese Kombination aus diesem luftgetrockneten Aoste-Schinken, Aoste-Kernschinken heißt er, luftgetrockneter Kernschinken von Aoste mit Spargel und Hollandaise und neue Kartoffeln gerne. Also nicht diese kleinen. Und hinterher schön leckeres Erdbeereis. Und diese Woche auch zum ersten Mal gegessen, Spaghetti-Eis. Die Eisdielen haben wieder auf, meine Lieblings-Eisdielen hat wieder auf. Und Spaghetti-Eis ist eines der wenigen Dinge, wo ich mich das aus moralischen Gründen ablehne, das irgendwie selbst zu machen. Ich weiß, es gibt so bei Chibo alle 7 Wochen mal irgendwie so ein Spaghetti-Eis-Macher. Spaghetti-Eis gibt es nicht selbst gemacht bei mir. Es muss gekauft werden. Ist auch wirklich echt ein Schnapper. Kostet meistens knapp unter 5 Euro. Und Spaghetti-Erdbeeren 5,30 Euro mit frischen Erdbeeren dabei. Das muss man nicht selber machen. Das muss man kaufen bei dem Italiener um die Ecke.
Ja, ich finde auch Eisläden sollen wir unterstützen. Eisläden sind irgendwie immer ein guter Vibe, ist immer eine gute Stimmung. Ich kenne keinen Eisladen, den ich doof finde. Eisläden sind eine gute Sache, gesellschaftlich gesehen. Treffen sich Kinder, trifft man sich, freut man sich, macht man was Unschuldiges mal wieder und rennt nicht durch die Gegend, erzählt irgendwelche Verschwörungstheorien und legt sich mit den ganzen Leuten an und so. Ich finde das gut. Wir müssen wieder mehr zur Unschuld zurück. Das glaube ich tatsächlich gerade. Wenn ich mir so diese Zeit angucke und auch die Nachrichten, alle sind unzufrieden, alle beschweren sich an. Spargel essen, mein Spaghetti-Eis die Seele baumeln lassen. Hoffentlich schaffen die Menschen das bald mal alle wieder. Ja, ich bin tatsächlich in so einer negativen Grundhaltung momentan dem Leben, nicht dem Leben gegenüber, aber so vielen Sachen. Und ich glaube, da kommen wir nochmal zum Thema, worüber wir haben uns letzte Woche zusammen die Echo-Verleihung angeguckt, ja?
Ja.
Und beide haben wir über Kollega geredet und wir sind da ziemlich milde gewesen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich am Anfang echt, muss ich sagen, großer Fan war von der Musik, von seinem Ideenreichtum. Und ich mich auch gar nicht in den letzten Monaten so sehr beschäftigt habe mit seinem Output und mit den ganzen Sachen, die er macht. Wir haben uns vielleicht 3, 4, 5 Mal kurze E-Mail geschrieben. Ich habe den für einen coolen Typen gehalten, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Er befindet sich auf einem kompletten Holzweg und das ist ganz schön traurig, sich mit anzugucken. Und es ist vor allem auch sehr dumm und sehr unüberlegt, was da gerade alles passiert. Und es ist grundsätzlich mit dieser Echo-Verleihung so viel Kram passiert, wo ich mich frage, was davon ist eigentlich nur eine Haltung? Marius Müller-Westernhagen gibt alle 7 Echos zurück, jetzt auf einmal. Und das macht er doch auch nur, weil er weiß, er will jetzt irgendwie Haltung zeigen.
Nee, ganz kurz, ich muss Marius Müller-Westernhagen mal ganz kurz in Schutz nehmen. Der ist schon, ich meine, der ist ein bisschen abgedrehter noch als Herbert Grönemeyer. Der macht das schon.
Aber warum gibt er die zurück? Der muss er doch
jetzt zurückgeben. Das ist ein einigermaßen aufrechter Typ. Ich finde schon, dass ich würde dem jetzt nicht Bösartigkeit unterstellen oder irgendwie so Promo-Gehabe. Ich glaube, der denkt das schon und ich glaube, dem fehlte vielleicht so die Initialzündung, das selber zu machen und will jetzt da irgendwie.
Ich find's albern.
Dann ein Zeichen setzen. Findest du albern?
Ja, ich weiß nicht. Also die Echo-Verleihung ist generell eine Farce. Also um Preise sind mir scheißegal. Aber jetzt alle seine Echos zurückzugeben, weil einmal, ich meine, damit zeigt er ja auch eigentlich Schwäche und sagt so, ja, also weil einmal ein Arschloch da irgendwie oder jemand, der gerade auf dem Holzweg ist. Ich meine, da auch Freiwild oder so, solche Leute oder die Onkels kriegen Echos. Da hat er auch nichts gesagt. Und ich meine, die Onkels sind jetzt, ja, ich weiß, die sind nicht mehr rechts, liebe Onkels-Fans, wissen wir alles. Aber ich meine, es ist grundsätzlich so, dass man irgendwie seine Meinung und sein Maul auch so aufreißen kann, ohne jetzt die Echos zurückzugeben und gleich mit so einer Geste zu kommen. Also ich finde es ein bisschen albern, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Trotzdem, das ganze Gehabe und das ganze Getue da drum, Jan, das ist alles so, das verkommt immer, finde ich, gleich zusammen. Also es wird immer gleich von beiden Seiten rumgehackt. Und jemanden, den ich halt sehr geschätzt habe für seinen Ideenreichtum wie Kollege, den wollte ich jetzt auch nicht gleich irgendwie so scharf angreifen. Aber diese ganzen Verschwörungstheorien und dieser ganze Mist und dieser ganze Kram, der da gerade passiert, da frage ich mich, warum das so ist. Weil ich habe gedacht, der ist ein bisschen selbstreflektiert und lacht ein bisschen über sich und hat auch einen Humor und sieht das selber auch ein bisschen lustig. Aber es geht auch nur noch darum, die Alphas, seine Fangemeinde, die schürt er jetzt um sich. Die haben auch auf meiner Seite geschrieben, auf meiner Facebook-Seite, ey Olli, du hast dich gar nicht mit ihm auseinandergesetzt, ey, der tut total viel und so. Aber es ist alles Quatsch gerade. Und das ist vor allem, wenn man sich das mal anguckt, in seinen Texten in letzter Zeit echt sehr viel gewesen mit Verschwörungstheorien. Und die Juden wurden unterschwellig erwähnt, die regieren ja alles und dieses ganze Ding. Ich meine, selbst wenn die Juden alles regieren, weißt du, was wäre es denn besser, wenn jemand alles andere regieren würde? Es wäre doch immer egal, wer irgendwo ist, ist der Arsch. Und das ist irgendwie so, wirklich als Deutscher sich darüber zu echauffieren und mit so einem Mist rüberzukommen, das ärgert mich eigentlich mehr. Und ich frage mich auch, warum er das gerade macht. Und ich frage mich auch, was da passiert ist. Weil eigentlich war das mal, glaube ich, ein Junge, der sehr ehrgeizig war und unbedingt ein Star werden wollte. Und dann hat er sehr lange gearbeitet. Und auf einmal ist er das, was er in seinen Texten immer gesungen hat, wirklich geworden. So ein Alphatier. Boss mit Bart, vielen Muskeln und es geht nur noch so Herrenrasse-Gedanken, weißt du? Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns und so. Und das ist alles auch generell Menschenschlacht, den ich nicht mag. Also, und ich habe gedacht, dass der da auch mal mit
Ja,
den Augenzwinkern das noch sieht, aber das ist wohl
und
nicht mehr
du,
gerade der
genau, und
Fall.
du hast völlig recht. Ich glaube, die Humorlosigkeit, also dass er nicht mehr in der Lage ist, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ey Leute, wisst ihr was? Ich habe mich, glaube ich, ein kleines bisschen verrannt. Und diese Milde, die wir ihm entgegengebracht haben oder ich ihm auch entgegengebracht habe, kommt auch aus dem gleichen Ding, was du gerade beschrieben hast. Ich habe gedacht, meine Güte, jemand, der so reflektierte Texte macht, der so schlau und
naja,
so
reflektierte
eloquent
Texte
ist.
Würde ich nicht
naja,
sagen,
gut,
witzige
aber, nein, aber
Texte, ja.
Witzige Texte, aber wo man zumindest unterstellen kann, dass jemand das nicht aus vollem Herzen macht, sondern weil er das absichtlich mit einer professionellen Distanz macht. Das kann sein, dass er das immer noch tut und das kann auch sein, dass er deswegen, ich habe ihn da, ich sehe wirklich noch im Backstage, ich habe es letzte Woche schon erzählt, im Backstage-Raum beim Neo Magazin Royal sitzen, wie er gerade mit dem, ich glaube, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Hessen so ein riesiges Problem hat, weil ein Konzert in irgendeinem Rüsselsheim, keine Ahnung, sollte abgesagt werden, weil wegen seiner antisemitischen Tendenzen und da hat sich dann der Zentralrat der Juden in Hessen dagegen ausgesprochen, dass Kollege da auftritt und er hat dann mit dem telefoniert und SMS geschrieben und er war so richtig, weißt du, wenn man so richtig versucht, eine Krise oder ein Problem zu beseitigen, der war richtig mit vollem Herzen dabei und hat es überhaupt nicht verstanden, was ihm vorgeworfen wird. Und ich glaube, in seinem Kopf denkt er auch...
Ist das so einer mit Bart? Ich
bin doch kein Antisemit, ich bin doch kein Antisemit. Kollege ist doch kein Antisemit, das denkt er in seinem Kopf. Aber was er dann tut und was er sagt, ist halt antisemitisch. Und diese Differenz zwischen dem, was er denkt, was er ist und was er macht, da muss mal eine Brücke geschlagen werden. Und zwar, es geht leider nur von ihm selber. Also er selber muss schnallen, dass das einfach, es gibt keinen doppelten Boden bei, definiert wie ein Auschwitz-Insasse. Und einige sagen, das sind doch
ja,
nur vier
Wörter.
Ja, und
vor allem auch nicht mit dieser Karikatur in seiner Ansage gegen die Bild-Zeitung. Da sind dann die Juden mit langer Nase, Hakennase zu sehen und so eine Zeichnung auf seinem Kanal erschienen und er sagt, er weiß nicht wieso. Und dann kommt noch dazu, und das ist ja wohl die Sache, er sagt, er will sich, also ich finde, es ist ein gutes Recht von jedem, wenn er sich über die Politik eines Landes aufregt. Auch über Israel kann man das gerne machen. Aber das ist was anderes als Verschwörungstheorien, so eine Texte zu machen. Und das ist gerade einfach wirklich scheiße, weil der hätte tausend andere geile, witzige Texte haben können. Und ich glaube, der ist größenwahnsinnig geworden. Ich glaube, der denkt einfach, die Welt liegt ihm zu Füßen. Er hat 2 Millionen Follower, alles Kinder zwischen 16 und 20 Jahre. Er hat gerade Bushido zerstört und er hat diese Leute, die ihm jeden Tag sagen, er ist der Geilste, er hat wahrscheinlich ein paar Millionen auf dem Konto und jetzt legt er sich mal mit allen an. Jetzt will er es mal allen zeigen. Und weißt du was? Genauso schnell, wie die Fans alle da sind, sind sie wieder weg. Schau dir Bushido an oder alle Leute, die sind dann da, irgendwie eine Zeit der Große. Aber es gibt halt auch noch nach dem Sturm eine Zeit, ja. Und das ist halt das große Problem. Das nervt mich generell auch gerade am Hip-Hop, dass die mir alle so unsympathisch geworden sind. Egal, auch wenn ich mir gerne einen Song anhöre von 187 oder von irgendjemandem, es ist alles nur noch, wer der Derbste ist und
ich,
wer.
Ich muss
mir
mich auch,
fehlt
muss ich
gerade anschauen. Wirklich das Herz.
Ich muss mich da auch entschuldigen, dass es kann sein, dass das na, ich will das jetzt nicht aussprechen, aber ich habe manchmal, wenn ich abends im Bett liege, frage ich mich wirklich selber, ob ich mit diesem Polizisten so ein Ding, ne, ob dies, bei diesem ich habe Polizei, ob ich da vielleicht auch wirklich weite Teile, ob ich da Hip-Hop vielleicht ein bisschen kaputt mitgemacht habe. Also jetzt nicht im Sinne von, weil es so geil war, sondern weil diese ganze Erzählung diese ganze Erzählung sich mit offenbar so einem kleinen Taschenspielertrick, der einfach der Verkehrung und der Beschreibung der Wirklichkeit einfach in Luft auflöst, diese ganze Darstellung. Und ich habe eine ganz schöne Definition von, ältere Herren mit Abitur unterhalten sich über Hip-Hop. Ich weiß, das kommt im Internet nicht gut an. Aber ja, ich glaube, Gangster-Rap ist eben...
Alte Männer, ja. Wir hätten uns gar nicht... Das wird jetzt der Tenor sein bei...
Ist egal.
Ja.
Ich muss eine Sache, die ich finde, gute Musik, guter Hip-Hop oder überhaupt gute Rap-Musik, es geht nicht darum, selbst wenn es Gangster-Rap ist, geht es nicht darum, immer krasser und immer härter zu sein und immer die größere Provokation zu haben, sondern es geht letztlich, und das ist so die Quintessenz von gutem Hip-Hop, ist, hat derjenige, der was macht, eine Geschichte zu erzählen. Wenn er nichts mehr zu erzählen hat, dann fängt er an, so eine Scheiße zu machen. Und es ist auch scheißegal, woher du kommst, ob du Abitur hast, ob du irgendwie ein dünner Weißer bist oder ob du ein Digger aufgepumpter bist mit Migrationshintergrund. Wenn du nichts zu erzählen hast, ist das einfach scheiße. Und du hörst jemandem an, ob er was zu erzählen hat, weißt du? Und du brauchst dann auch, wenn du was zu erzählen hast und die Texte gut sind und es lyrisch interessant ist, brauchst du den ganzen Bums nicht mehr. Dann läuft es einfach nach Kategorien, die jeder versteht, und dann musst du nicht irgendwelche 16-Jährigen vorschicken, die dich mit irgendwelchen hanebüchenen Argumenten verteidigen. Und ich muss eine Sache mal sagen, die mich wirklich geschockt hat. Ich habe heute ein Statement gelesen von der Plattenfirma von Kollega und Farid Bang. Und da siehst du eigentlich, was für ein wahnsinniger Zynismus dahinter steckt und was für ein Irrsinn auch die Maschine hinter Kollega und Farid Bang ist, die solche Jungs immer zu noch größerem Irrsinn antreibt. Die haben folgendes Statement rausgegeben auf Englisch. Ich glaube, in einem Deutsche Welle-Interview, das ist ein Zitat daraus, BMG schreibt zu dem ganzen Skandal: "We take artists and artistic freedom seriously and we do not tell artists what their lyrics should or should not contain. There is no doubt that some of the lyrics on JBG3 have deeply offended many people." Es ist also kein Zweifel, dass einige der Texte auf Jung, Brutal, Gut aussehen 3 viele Leute tief getroffen haben. On the other hand, aber many people were clearly not offended to the extent that it is one of the biggest selling albums of the past year in Germany. Und weil einige Leute eben nicht beleidigt
sind. Mega gutes Argument. Sagen,
und weil es auch eben sich das mega verkauft hat, machen wir jetzt erstmal nichts. So, also was für eine Scheiße. Also der das irgendwie als Pressemitteilung rausgegeben hat, direkt rausschmeißen, ganz ehrlich. Das gibt
ja, und vor allem, das Verkaufsargument ist wirklich so, das ist so ein billiges Argument dafür, auch zu sagen, dass man, ach, ich finde das alles gerade traurig und ich finde auch gerade...
ganz kurz mal, überhaupt der Echo, warum brauchst du einen Preis, wo prämiert wird, wer am meisten verkauft hat? Der Preis für Leute, die am meisten Platten verkauft haben, ist Geld. Das ist alles, was man dafür bekommt. Das ist Geld. Mehr muss man dafür nicht bekommen. Es ist auch keine Leistung, von etwas viel zu verkaufen. Das ist auch kein Qualitätsmerkmal. Das ist auch kein Merkmal für eine fortschrittliche Kultur oder für irgendwas, was nach vorne gewandt ist.
Es ist gar nichts. Es ist einfach nur, wer hat den dicksten. Es ist nichts weiter als, wer hat den dicksten.
Nein, wer hat am meisten Platten verkauft? Wer hat am meisten Platten verkauft?
Kohle gemacht. Ja, wer hat am meisten Kohle gemacht und Platten verkauft. Aber das ist auch gar nicht, das ist doch auch wirklich nicht der Erfolg der Kunst. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, das sagst du nur, weil du noch nie einen Preis gewonnen hast. Aber ganz ehrlich, Preise sind mir scheißegal. Das war in meinem Lebensziel oder so nie vorhanden, dass ich dachte, ich muss irgendwas gewinnen. Wenn das mal passiert, freut man sich, aber es ist echt scheißegal. Das schönste Geschenk ist, also für mich gewesen, eine ausverkaufte Tour zu machen, vor Menschen zu stehen, die Bock hatten, sich das anzuhören. Und dann, ja, einfach abzuliefern und zu sagen, geil, dass die alle noch Bock auf einen haben. Ich habe Bock auf die, ich will irgendwie auf die Bühne gehen oder mit Leuten was, also eine Kommunikation haben und so. Und das alles, dieses ganze Ding nervt mich gerade an der heutigen Zeit. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen falsch da jetzt mit meinem Blick als 44-Jähriger. Aber alles, was gerade erfolgreich ist, ist laut, ist radikal. Es geht darum, wer der Derbste ist, wer, entweder geht es darum, harte Drogen oder definier dich, mach dich zum Alpha-Menschen und so. Und das ist alles eine Welt, die mich noch nie interessiert hat. Mich interessiert eine Welt mit verschiedenen Facetten und mich interessieren die Verlierer dieser Welt genauso, weil die manchmal interessantere Geschichten zu erzählen haben. Und mich interessieren auch die Nebenseiten der großen Hauptstraße. Das war immer so. Und ich finde das auch alles irgendwie nicht gut. Vor allem, weil ich selber Vater bin. Und ich auch sehe, dass es halt irgendwie gerade so eine Zeit ist. Das liegt natürlich auch daran, es ist wirklich so, es gibt keine Plattenfirma mehr für Hip-Hop-Künstler. Die bringen das meiste selber raus oder haben dann noch einen Vertrieb und haben jetzt eine absolute Freiheit. Da ist keiner mehr, den man sagt, hey, denk da nochmal drüber nach. So schlecht ist es gar nicht, wenn man eine Plattenfirma hat oder irgendjemanden, der einen nochmal berät und einen reflektierten Blick auf Sachen hat. Ich habe mir auch diese Dokumentation angeguckt auf WDR. Ist Rap antisemitisch? Und Ja, kannst du dir mal angucken, kann ich jedem auch
Ja, habe ich
empfehlen.
gesehen.
Ich will
Lief
auch.
letzten Donnerstag. Ich habe noch eine Sache, das haben wir letzte Woche eigentlich auch besprochen, und das habe ich auch in meiner Fernsehsendung nochmal gesagt, also nochmal darauf hinzuweisen, es ist eben natürlich ein Unterschied, ob man quasi auf die Opfer scheißt oder ob man auf die Täter scheißt. Das ist, es gibt einfach tausend Möglichkeiten, quasi das ganze Uniformgehabe, die Lächerlichkeit von Nazis, das Aufgeblasene, das Militaristische, die Borniertheit, die Dummheit, sich darüber lustig zu machen, das ins Lächerliche zu ziehen. Alles Sachen, die völlig legitim sind, und es gibt eben nicht so viele gute Gründe dafür, sich über Leute lustig zu machen, die irgendwie in Auschwitz vergast wurden, Unschuldige, die irgendwie nichts getan haben, sondern einfach nur Opfer von irgendwas sind. Was ist das für eine, warum sollte man
Ja.
das machen und warum sollte man darauf bestehen, das machen zu dürfen? Ich kriege natürlich, als hier quasi der große Mann, der Erdogan angepisst hat, immer so, ja, aber Jan, du hast doch auch, und auch viele wahnsinnig dumme Journalisten, die dann schreiben, spätestens seit Böhmermann ist jetzt offenbar alles möglich. Nein, das war auch vorher schon nicht möglich, das war auch vorher immer schon scheiße. Und es ist natürlich eine Frage von Mut und eine Frage natürlich auch von Geschmack und eine Frage von Stil, ob man das machen möchte, ob man sich das geben will, ob man Leute, die quasi Demokratie missbrauchen und irgendwie Macht durchdrücken, ob man die anpissen möchte oder ob man die beleidigen möchte. Aber natürlich geht das und natürlich ist das was völlig anderes, als, als dann so ein absolut undoppelwürdiges Ding über Auschwitz-Insassen zu machen. Ein Lehrer hat was ganz Tolles geschrieben. Ich habe das, wo habe ich das gelesen? Ich habe es im Internet tatsächlich gelesen. Eine wahnsinnig gute Geschichte, die er erzählt hat aus seiner Klasse. Offenbar viele junge Hip-Hop-Fans, also genauso die Kollegah-Zielgruppe. Und dieser Skandal ging so rum. Er schreibt Folgendes: Ich kann das nicht erklären. Ich finde es einfach krank. Der Lehrer heißt Jörg, und er schreibt: Vergangene Woche hat mich der Chef-Homie aus einer meiner Klassen in der großen Pause gefragt, wie ich Farid Bang und Kollegah finde. Also habe ich es ihm gesagt. Fremdenschwulenfeindlicher, frauenverachtender und antisemitischer Scheiß ist das. Daraufhin wollte er wissen, was antisemitisch bedeutet. Und ich habe es ihm erklärt. Seine Frage, welche Texte von Farid Bang und Kollegah denn meiner Ansicht nach antisemitisch seien, konnte ich, weil es zur nächsten Stunde klingelte, nicht mehr beantworten. Ich habe ihm aber versprochen, das Thema in der nächsten Woche im Unterricht aufzugreifen. Zu Beginn der nächsten Lektion mit seiner Klasse habe ich "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" an die Wandtafel geschrieben und einfach mal abgewartet, ob sich jemand meldet. Das hat dann
Man muss
eins der
sagen,
Mädchen auch.
ja, der
Was sag
Textteil
mal?
ist von Farid Bang, ne, auf der Platte, nicht vom Kollegen, aber es
Ja.
ist scheißegal. Ja, okay, ein Mädchen hat sich
Das
gemeldet.
hat eins der Mädchen auch getan und gesagt: Sollen wir das abschreiben? Nein, sollt ihr nicht. Ich möchte nur wissen, was euch zu dieser Zeile einfällt. Das Echo darauf: Ja, das ist aus 0815. Ja, Mann, Farid und Kollegah, die sind krass, voll die Maschinen. Was soll das sein, ein definierter Körper? Und was sind Auschwitz-Insassen? Fragte der Lehrer. Danach ratloses Schweigen. Um die Frage nach den Auschwitz-Insassen zu beantworten, habe ich den Schülern einige Stellen aus Primo Levis "Ist das ein Mensch?" vorgelesen, ihnen anschließend die Dimension des Massenmordes der Nazis an der jüdischen Bevölkerung im Dritten Reich geschildert und zwei Bilder an die Leinwand projiziert, kommentiert wie folgt: Links seht ihr einen Bodybuilder mit perfekt definiertem Körper. Sein Körperfettanteil ist extrem gering, die einzelnen Muskeln treten deutlich hervor. Auf dem Foto rechts ist ein Auschwitz-Insasse abgebildet. Wenn ihr jetzt nochmal die Worte an der Wandtafel lest, fällt euch irgendwas ein, darauf dann ein Mädchen: Ich kann das nicht erklären, ich finde es einfach nur krank. So, und das ist ganz einfach runtergebrochen, worum es geht. Und da, weißt du, und das, du hast völlig recht, da dann zu sagen, ja, wir haben aber recht, und nicht die Größe zu besitzen und zu sagen: Wisst ihr was, ich bin noch nicht 170, ich bin nicht irgendwie die alte Schildkröte, ich lerne was dazu, ich lerne etwas aus dem, was mir die Leute sagen, ich nehme etwas ernst und ich nehme das auf und mache mir darüber Gedanken. Das, weißt du, das wäre mein Schritt. Und ich habe das, als ich ihn irgendwie zweimal getroffen habe, gedacht, weil es zweimal darum ging, im Team haben alle gesagt, oder die Hälfte der Leute haben gesagt, der schreibt ganz schön antisemitische Texte, und wir haben uns am Ende darauf geeinigt, ja, lass mal gucken, vielleicht ist er wirklich nur, können wir dem das mal erklären, oder setzen ihn noch mit Shark Shapira und Volker Beck in einen Raum, und dann schnallt er das schon. Aber er glaubt nicht, dass er Antisemit ist. Er kann sich das nicht vorstellen und handelt aber antisemitisch. Und diese Lücke zwischen dem, wie er sich selbst wahrnimmt und wie er von außen wahrgenommen wird und was er eben macht, das muss er eben selber überbrücken. Das kann kein anderer für ihn machen. Und das hier Aufgabe an Kollegah bis nächste Woche, vielleicht mal einen Schritt zurück und einfach mal sorry sagen und ey, wisst ihr was? Ich habe einen Fehler gemacht. Wäre auch mal nicht schlecht.
Wird
Der
er
Rapper mit
definitiv
Herz.
nicht machen. Jetzt sind wir
Nee,
irgendwie
natürlich
zwei
nicht.
alte TV-Clowns, die sich hier irgendwie darüber nochmal lustig machen. Und wir verstehen ja auch beide nicht mehr, dass so harte Sätze aus dem Battle-Rap kommen. Und das ist ja ganz normal. Ja, ganz, du kannst alles im Battle-Rap machen. Du kannst die schlimmsten Sachen sagen. Aber die Frage ist, musst du das als 33-jähriger Rapper machen, um nochmal einen draufzusetzen? Muss man das machen? Wenn du wirklich ein schlauer, reflektierter Typ bist, dann weißt du, ja, ich kann alles machen, muss ich aber nicht. Und da auch einfach mal sein eigenes Menschensgefühl, so sein Gefühl einzusetzen und zu sagen, ja, ist jetzt auch irgendwie dumm, das zu machen, das wäre einfach mal schön gewesen. Weißt du, von sich aus auch mal zu sagen, mein Gott, ich habe mein Maul zu weit aufgerissen oder sonst was. Und ich glaube,
Ja,
das
passiert halt nicht, ne? Passiert halt nicht.
passiert
Das wird
halt
nie
nicht.
passieren. Glaube ich nicht.
Ich meine, wir reißen
Nee.
unser Maul auch beide auf, aber wir wissen, also ich weiß, dass ich auch manchmal, ich habe wahnsinnig viele Mails bekommen, als ich das mit den Kampfhunden erzählt habe. Und dass das ja, aber
Oh,
dann
ich
sind
auch
die,
letztens. Oh, Mann, oh
ja,
Mann,
und
oh
das
Mann.
Schlimme ist aber auch, eine Sache muss man auch dazu mal ganz kurz sagen, ich habe ja nicht gesagt, alle Kampfhunde sind scheiße und sonst was, sondern ich finde diesen unkontrollierten Zugang, den Leute für diese Hunde haben, und zufälligerweise sind es genau so eine Leute auch, über die wir gerade so ein bisschen reden, Alpha-Menschen, die auch mit Menschen nicht so gut, ja, die nicht so können, die mit ihrem Tier verliebt sind, auch ein Profilfoto haben. Es wurde übrigens Chico eingeschläfert, von dem wir letzte Woche geredet haben.
Och
Und dann haben
Mensch, naja, gut.
Leute haben eine Mahnwache gemacht auf Facebook, gab es eine
Warum?
Seite.
Warum? Eine Mahnwache? Wie sind
Mahnwache
eine
für
bei Facebook eine Mahnwache bei
Chico. Nee,
Facebook?
also es gab ein Treffen irgendwo, Mahnwache für Chico. Und ich hätte ja auch keine Ahnung von Hunden. Ich habe nur selber in meinem Leben 12 Jahre einen Hund gehabt, sorry. Aber ich finde Hunde toll, ich liebe Tiere über alles. Es geht einfach darum, wer hat welchen Hund. Es gibt scheiß Menschen, es gibt auch ein paar scheiß Hunde, tatsächlich. Und es gibt Hunde, die werden gezüchtet für das und das. Ich weiß, es gibt auch Familienhunde, auch Kampfhunde sollen ja Familienhunde sein. Und es kommt auf die Erziehung drauf an.
Ja.
Aber irgendwo ist mir das auch alles. Ganz ehrlich, wenn Leute eine Mahnwache machen und sagen, du armer Chico, jetzt hast du 2 Menschen totgebissen und jetzt schläft man sich noch ein. Was für ein Scheißleben. Ganz ehrlich, da ist die Reflexion auch nicht mehr irgendwie vorhanden, meiner
Ja.
Meinung nach.
Ja,
Und wie gesagt,
das
jeder
ist
soll.
ohnehin das eines der großen Geheimnisse, der großen Geheimnisse von Fest und Flauschig, wo wir immer wieder öfter mal gesagt haben, man muss sich nicht jeden Scheiß geben. Man muss nicht jeden Scheiß durchdenken und bei jedem Scheiß auch sagen, ja, kann man so machen, sondern man kann irgendwann mal sagen, hör einfach mal auf zu sabbeln, nimm das einfach mal so hin, es reicht jetzt einfach.
Ja.
Punkt aus, Ende aus Mickey Maus. So,
Und ich
Chico,
glaube, wenn
adieu,
wir so ein
Chico.
bisschen, also bis bald im Hundehimmel. Ja, aber die Sache ist die, dass man auch sagt, also ich meine, unsere Sendung besteht auch daraus, dass wir beide unsere Sachen hier raushauen. Und dass die nicht jedem gefallen, der unsere Sendung hört, ist auch eh klar. Aber trotzdem
Ja.
heißt es, also Leute schreiben dann so, ich war zutiefst verletzt von deiner Aussage. Ja, wenn das der Grund ist, warum du zutiefst verletzt bist, ne, dann weiß ich nicht, was du machst, wenn mal richtig Scheiße am Dampfen ist. Dann gefällt
Ja.
dir das halt nicht, was ich sage. Aber dann ist man nicht gleich ein scheiß Mensch, dann ist man mal unterschiedlicher Meinung.
Was nicht heißt, dass wir finden, dass Hunde getötet werden sollten und sowas. Ne?
Nein,
Aber
natürlich
ich finde
nicht.
schon, ich sag mal, es ist jetzt nicht außerhalb des Nachvollziehbaren, dass jemand, dass ein Kampfhund, der zwei Menschen totgebissen hat, dass der, ich sag mal, dass da jetzt sich nicht, dass er nicht nochmal auf Gnadenhof muss dafür die
Dass er jetzt
letzten.
keine zweite Chance mehr bekommt.
Er hatte nach dem ersten
oder eine
totgebissenen
Doku,
Menschen,
ja.
er hatte nach dem ersten totgebissenen Menschen, hatte er noch mal eine zweite Chance, hat er dann aber wieder nicht
Er hat
genutzt.
weitergemacht. Er wollte weitermachen, ja.
Oh Mann, muss man aufpassen. Ist auch mit Tod ist ganz schrecklich. Ich möchte noch eine ganz
Alles
kurze.
Scheiße,
Mir ist am letzten Sonntag, als unser Podcast schon in der Welt war, ist mir noch siedend heiß was eingefallen. Ich war mal vor, ich glaube, es ist jetzt schon 4 Jahre her, bei einer Veranstaltung von der Zeitung Der Freitag im Gorki-Theater in Berlin. Da hat mich Jakob Augstein eingeladen, der, ich glaube, auch mit heraus oder Anteilseigner der Spiegel, also einer der Augstein-Erben, der Sohn von Rudolf Augstein, hat mich eingeladen und interviewt und es war ein sehr netter Abend. Wir waren hinterher noch im Borchardt essen. Ich habe das, glaube ich, schon mal vor langer Zeit erzählt bei Sanft und
Ja,
Sorgfältig,
ich erinnere mich.
dass wir da Julian Reichelt da getroffen haben, der mittlerweile auch Bild-Chefredakteur ist und so. Also ein ganz weirder Abend. Und im Theater, im Backstage-Raum, hat mir Jakob Augstein eine Sache erzählt, die ich seitdem nie vergesse und die mir gerade in dieser Woche öfter mal wieder in den Kopf gekommen ist. Ich habe nämlich damals, haben wir so eine Kachelrubrik im Neo-Magazin Royal gemacht über den damaligen Adidas-Chef Herbert Hainer. Und in dieser Kachelrubrik haben wir einen kleinen sachlichen, einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, der aber Jakob auch schon aufgefallen ist. Und er hat mich auf der Bühne darauf angesprochen und habe ich gesagt, oh ja, das war ein Fehler, das war scheiße. Und hab dann irgendwie, stellen wir nochmal richtig und sowas. Und hat er mir auf der Bühne, aber auch nochmal hinter der Bühne gesagt, wenn man einen Fehler macht, sollte man das öffentlich niemals zugeben. Und ich muss da ganz oft daran denken, weil auch wenn ich gerade Kolumnen von Jakob Augstein lese, der, ich sag mal, Antisemitismus sich auch überhaupt nicht bei sich vorstellen kann, aber also aus jedem zweiten Artikel tropft er nur so raus, also diese Vermischung von Israel-Kritik und schwuppsdiwupps wird auch mal komplett die ganze Religion oder irgendwie eine ganze Volksgruppe in Haftung genommen bei Jakob Augstein. Und ich muss da ganz oft drüber nachdenken, dass es Leute gibt, die das wirklich ganz ernst meinen. Also dass das wirklich tief in dem drin ist, einen Fehler niemals öffentlich zugeben. Das muss ja nicht sein, dass man sich hinstellt und entschuldigt, sondern dass man einfach nur mal vielleicht eine Sache, die man rausgehauen hat, korrigiert, dass man sagt, pass mal auf, letzte Woche haben wir das und das gesagt. Und warum das so waren, gerade so Typen wie Jakob Augstein, aber auch Kollega oder Jan Fleischhauer, diese ganzen Typen, die jede Woche eine Kolumne schreiben müssen und immer, also letztlich auch so Battle-Rap-mäßig, immer noch krasser abliefern müssen, die habe ich noch nie mal einen Schritt zurückgehen sehen. Einfach mal einen Schritt, einfach mal zu sagen, pass mal auf, was ich da vor 5 Jahren geschrieben habe oder auch letzte Woche, das war einfach Bullshit. Ich musste einfach irgendwas raushauen. Der Redakteur hat gesagt, ey Jakob, liefer mal ab, und ich wollte mal wieder edgy Klicks und Kommentare abgreifen bei Spiegel Online. Ich habe mich da ein kleines bisschen übernommen oder ein bisschen irgendwie übers Ziel hinausgeschossen. Habe ich noch nie von dem gehört. Und er hat auf meine, hat darauf auch geantwortet. Ich lese mal kurz den Tweet vor. Ich habe es nämlich getwittert. Und da war da so leicht so eine Mischung aus säuerlich und angriffslustig und hat dann so mit so kaltem Humor geantwortet, wo man merkte, es hat ihn offenbar beschäftigt, ihn offenbar ein kleines bisschen. Finde ich jetzt nicht. Also ich habe geschrieben, ach genau. Erstmal hat er auch wieder hier Böhmis Gedicht und Auschwitz und Erdogan und Erdogan beleidigen, okay, und Böhmi, das geht dann nicht und so. Ich finde es jetzt nicht. Müsst ihr mal selber gucken. Auf jeden Fall hat ihn das, glaube ich, schon so ein kleines bisschen beschäftigt. Und ich muss da immer noch dran denken. Und ich glaube einfach, das ist falsch. Ich meine, ich will jetzt nicht zur großen Fehlerkultur übergehen, dass alle sich nur entschuldigen müssen, sondern alleine mal die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass man vielleicht mal korrigiert, was man selber mal gedacht hat, was richtig war.
Ich finde, das ist absolut legitim und das gehört irgendwie noch nicht in unsere Gesellschaft, dass man sagt, sorry, war ein Gedankenfehler oder ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, weil dann sofort, also du bist sofort, dann damit hast du dich, das ist dann bist du geowned oder keine Ahnung, was die junge Leute denken. Es ist gerade auch, genau das passt aber auch in diese Mentalität gerade. Das ist alles, also alles muss so tough sein und hier und da. Und das ist auch ein Grund, warum wir so verhalten waren. Ich wollte mich letzte Woche weder jetzt auf Kollegas Seite noch auf die Seite der Bild-Zeitung, noch auf Bausparpunks Campinos-Seite schlagen. Ich will mein eigenes Meinung haben dazu. Und ich will nicht, die Bild-Zeitung hat übrigens dann Twitter, so, was sagen Prominente, habe ich gesehen in der Bild, was sagen Prominente zu dem Kollega-Auftritt beim Echo? Und dann haben sie deinen Post, Team Campino, da auch mit ganz vielen anderen.
Ach so. Prominenten. Ja, aber das war ja letzte Woche, wir haben gedacht, so richtig rund war es noch nicht, was Campino gesagt hat, aber in der Sache hat er natürlich recht. Klar ist das richtig. Und natürlich ist es, bei Campino hat das auch schon fast wie so was Wolfgang Niedecken-artiges, so der Altpunker, der jetzt da immer noch auf der richtigen Seite steht und so. Es war ein bisschen zu viel, was er gesagt hat, aber natürlich hat er recht. Klar. Und es gibt da auch nicht viel dran rumzudiskutieren, ganz ehrlich nicht. Und auch mit einer Woche Abstand nicht. Da musst du einfach, da ist Demut angesagt. Einfach mal Reue, ohne dran kaputt zu gehen, nächsten Tag aufwachen, weitermachen. Das geht, das ist möglich, es ist möglich. Klar. Selber mal zweifeln, ob Kollege zweifelt, also ob der mal irgendwie bei McFit auf der Bank liegt und pumpt und dann dabei denkt, bin ich vielleicht doch nicht der Geilste? Ich meine, das allein, dass man das mal durchschimmert.
Ich glaube gerade nicht.
Das muss man durchschimmern. Er muss ja nur mal durchschimmern lassen, dass er eventuell das für möglich hält, dass er doch nicht der Geilste ist. Wäre schon 30 Mal sympathischer als dieser ganze Bums jetzt. Naja, so. Er ist schon wieder zu viel für Kollega da und die ganzen 14-Jährigen verstehen die Welt.
Aber es ist ja gerade so das Thema, was gerade so, und jetzt kriegen wir wieder E-Mails, spart euch die E-Mails, wartet mal einfach auch ab, weil lasst es einfach bleiben, ich habe da so viel Kram wieder bekommen.
Ich spiele ein Beat, Olli, ich gehe kurz zum Schlagzeug,
mach mal weiter. Jetzt ist Jan Böhmermann am Schlagzeug gerade wieder und spielt noch mal einen kleinen Beat. Da freue ich mich jedes Mal, wenn er es macht, weil ich bin ja jemand, der selten Geschenke macht. Ich weiß auch nicht, ob ich Jan noch einmal in meinem Leben was schenken werde, weil ich bin auch zu faul. Ich erwarte auch von jemand anderem Geschenke. Aber jetzt achtet mal drauf, wie der Groove sich von Woche für Woche verbessert. Auch wenn ich jetzt eine Gitarre hier hätte. Ach komm, ich finde das super. Hey! Muppet Show! Ja. Du hast auf die Hand gehauen gerade.
Ja, leider ja. Aber weil ich das Kopfhörerkabel. Es war wirklich nicht nur meine Unfähigkeit, es war auch nicht. Aber guck mal wieder zurück. Das Kopfhörerkabel.
Das ist das ist das. Dieses Studio hier ist nicht dafür gemacht, dass ich mit dem Schlagzeug spiele. Ich bin in einem Mehrfamilienhaus. Hier sind bestimmt 10 Parteien. Unten sind Büros. Dann wird auch hier gewohnt in dem Haus. Ich habe wirklich schon mehrfach böse Blicke bekommen auf dem Gang. Aber ich spiele wirklich jeden Abend. Ja, es ist wirklich. Fadi hat heute einen harten Tag gehabt. Der ist wieder im Studio. Der ist mit dem Roller ins Studio gefahren.
Und haut ein Fanny Beat raus.
Ja, und haut ein Beat raus. Ich mache da auch nichts anderes mit. Ich werde auch nicht wesentlich besser, aber es ist einfach wie Sport eigentlich. Es ist wie Pumpen, wie im McFit abhängen. Ey, jetzt haben wir so lange geredet, wir müssen mal kurz einen Song machen.
Eine Sache, ganz kurz, wo du beim Schlagzeug spielen bist, wir machen gleich einen Song. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, die heißt Beware of Ginger Baker. Einer der bedeutendsten Schlagzeuger, der immer noch lebt, der ein wahnsinnig unsympathischer Typ ist, irgendwann abgedüst ist nach Südafrika, weil er seiner Leidenschaft dem Polospiel frönen wollte. Und darüber gibt es eine Doku. Und die Doku fängt damit an, dass der Typ, der die Doku macht über ihn, ein junger Rolling Stone Reporter, zu ihm fährt und sagt, jetzt möchte ich gerne erstmal, also ich werde jetzt, nachdem ich hier sie interviewt habe, werde ich erstmal ein paar Leute, mit denen sie zusammen gespielt haben, interviewen und das da reinschneiden auch. Und dann meint er, nee, das machst du nicht, das ist meine Doku. Ich will hier keinen Eric Clapton und so drin haben. Und dann meint er, doch, das ist eine Doku, wo auch Leute über sie reden. Und dann haut er dem, und der ist 66 oder so, mit einem Stock auf die Nase und bricht ihm die Nase. Damit fängt die Doku an. Ginger Baker bricht dem Reporter die Nase. Die Doku gibt es, glaube ich, nicht auf YouTube, aber auf iTunes auf alle Fälle. Und vielleicht auch bei, Netflix nicht. Beware of Ginger Baker, Schlagzeuger der Band The Cream. Cream, die damals auch sehr legendär war mit Eric Clapton und der dritte fällt mir gerade nicht ein, fällt mir gleich wieder ein. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, finde ich gut. Hast du was?
Ich möchte, wo du gerade eine Doku empfohlen hast, ich möchte einen Film empfehlen, den habe ich diese Woche zum ersten Mal gesehen. Ich habe den schon lange bei iTunes vorbeihuschen sehen und dachte so, oh nee, gucke ich mir nicht an. Und es ist wirklich einer der, ich habe den direkt danach 3-mal mit den Kindern gesehen. Es ist wirklich einer der schönsten Pixar-Filme aller Zeiten. Er behandelt das Thema Tod und es geht um den Pixar-Film Coco. Hast du den auch vielleicht schon mal gesehen?
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Guck dir den mal an. Es ist wirklich, es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen ein sehr, sehr zeitgemäßer Film aus der Gegenwart. Er behandelt das Thema Tod. Es sterben wahnsinnig viele Leute in dem Film und trotzdem haben alle das Gefühl, am Ende ist es ein Happy End. Es ist wahnsinnig rührend. Es geht aber auch um Familie, um Familiengeschichte, darüber, wo man herkommt. Es geht um ein Fest, was in der mexikanischen Kultur so indigen, also indigene Wurzeln hat. Und dann wurdest du so anchristianisiert über dieses, wie heißt dieses, Dias de la Muerte oder Muerto. Der Tag der Toten, wo die einmal im Jahr gibt es in Mexiko wohl so ein Fest, wo die Verwandten geehrt werden. Da stellt man Fotos auf von seinen Verwandten, die gestorben sind.
Und läuft mit so Masken rum und tanzt.
Ja, und Skelette
feiert
und so.
Den Tod.
Ja, und die Geschichte ist, dass man muss mit Blütenblättern so einen Weg auslegen zu diesem Schrein, wo die Fotos stehen. Und die Geschichte ist wohl, dass dann in dieser Nacht an diesem Dios de la Muerte, dass da die toten Verwandten kommen und essen, was man ihnen dann da hinstellt und dass dann eine große Familienzusammenführung stattfindet. Das kommt so ein bisschen aus der indigenen Kultur, aus Mexiko, und da ist auch ein bisschen Christentum mit reingesampelt irgendwie. Und das ist so ein neues Fest geworden. Und das ist wirklich, dieser Film ist so wahnsinnig rührend, weil also wenn man irgendwie Familienangehörige verloren hat oder ein Teil der Familie nicht mehr lebt oder irgendwie gerade eine Oma gestorben ist, ein ganz toller Film und für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, wirklich super, und daraus möchte ich gerne den Titelsong wieder mal von Benjamin Bratt, der hat glaube ich schon 3-4 andere gute Disney-Film Soundtracks gemacht, Remember Me ist der Titelsong und wirklich ein ganz toller Film. Also der ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Richtig. 97% bei Rotten Tomatoes. 97%. Es gibt wenige Rotten Tomatoes Bewertungen, die so gut sind wie dieser Film. Coco. Hat auch, glaube ich, einen Oscar bekommen für den Soundtrack und besten Animationsfilm und so. Also das ist wirklich ein ganz toller Film. Kann man nur empfehlen.
Okay, schaue ich mir auch an. Ich packe noch auf die Liste einen ganz tollen Song von der Band The Bar Brothers. Bar oder Bär? Nee, Bar. Also The Bar Brothers, B-A-R-R und dann Brothers. Und der Song heißt Even the Darkness Has Arms. Voll der schöne Song, höre ich in letzter Zeit öfter. Die ganze Platte ist sehr schön. Hört euch die mal an und dann sind wir gleich wieder da, hier mit der großen Spargelsendung. Bis gleich.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Oh, du schöne Spargeltime. Ey, hey, willkommen bei Fest und Flauschig, eurem Sex-Podcast bei Spotify. Wir sind wieder da, wir werden auch weiterhin da bleiben. Ich habe das Gefühl, wir bleiben noch einige Zeit bei Spotify. Ist nicht schon bald wieder in die nächste Staffel? Ist nicht bald schon immer im Sommer rum der neue Staffel angesagt? Ich glaube schon, oder? Ja,
müssen wir mal mit Herrn Spotify sprechen, was er meint. Ja. Aber es kommt ja auch darauf an, ob er uns noch lässt. Ne? Also ich hätte auch noch Bock, es ist wirklich erstaunlich, ich werde immer mal wieder angesprochen auf unsere Zusammenarbeit, auch so, wie ist denn das mit dem Jan, der ist ja auch so, und manche denken auch so, ja, der lässt dich ja gar nicht zu Wort kommen, oder auch manche sagen, ich lass dich nicht zu Wort kommen, so Leute, aber ich kann dann immer nur sagen, tatsächlich, mit allen Höhen und Tiefen, die man so hat, wenn man lange zusammenarbeitet, obwohl ich finde, so richtige Tiefen hatten wir nicht, ist das immer noch eine große Freude, eine Sendung zu machen, die so funktioniert. Da haben wir Glück, Jan. Da haben wir wirklich mal, ohne uns zu feiern, ja, wir sind nicht die geilsten, ja, Glück, dass man so labern kann und ich noch nie die Faust geballt hat am Mikro. Vielleicht einen kleinen, ja, Finger mal, aber die Faust.
Ja, das ist öfter mal passiert, aber letztlich, gut ist, dass immer eine Woche dazwischen liegt, dass man sich immer wieder beruhigen kann, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Aber das ist wirklich selten passiert, ganz komisch, geht mir auch so. Wir haben öfter, ja, schon über das Geheimnis gesprochen, einfach den Sex nur noch regelmäßig und nach Absprache und so, dann geht das alles irgendwann. Ich habe ein paar Sachen auf dem Zettel noch stehen, weil diese Woche viel passiert ist.
Ich habe gar nicht mehr viel zu erzählen, nur eine kleine Anekdote vorher, die ich dir unbedingt, bevor ich es vergesse, weil ich
auf jeden Fall.
Mit so viel Text, Entschuldigung, aber es wird ganz wenig. Ich war vor 3 Tagen, weil ich in Hamburg bin, abends bei Stuckis Lesung, Benjamin von Stuckrad. Und da habe ich kurz einen Auftritt gehabt, das war sehr nett, und dann habe ich tatsächlich Udo Lindenberg kennengelernt. Ja. Das erste Mal habe ich mich mit ihm unterhalten. Ja. Und jetzt kommt's.
Jetzt kommt.
Ja, das ist genau das, was du gerade machst, ne? Ja. Das, was, ja, man immer macht, ja, wenn man an Udo denkt, ne?
Ja.
Also,
ja.
Ja. Und dass man so denkt, der redet nur noch so wirr, ja, oder sonst, ja, was. Der war so mega aufgeräumt und der war so.
Hallo Olli, ey, grüß dich Oliver, hallo.
Ehrlich gesagt, jemand tatsächlich Personal so ein bisschen, ja. Der saß tatsächlich da, ich musste ein Foto mit ihm machen, weil ich habe mich schon sehr gefreut, und auch wenn ich nicht alles toll fand und ich mir auch heimlich gewünscht hätte, er wird mal ein Duett mit mir machen, habe ich Also ich finde es ganz schlimm, dass manche Leute den Song Shallow erst über Clouseau kennengelernt haben, und das ist einer,
ja,
der schönsten.
Ja, schlimm.
Also so diese, echt, das ist von Lindenberg, und Udo Lindenberg ist 71 Jahre alt. Ganz kurz, Udo Lindenberg ist, ja, 71, mega aufgeräumt gewesen. Weder in diesem Duktus geredet, natürlich ein bisschen Udo, hat auch, hey, Olli, ja klar, kenne ich dich. Da habe ich mich mega gefreut schon mal. Damit hat er mich sofort gehabt. Und dann hat er da mit seinem Handy rumgespielt, saß am Bühnenrand, hat sich auch die Lesung von Benjamin angeguckt. Und das war so, so eine Hoffnung fürs Altwerden, den Typen zu sehen, tatsächlich, weil der total fit und agil und total sympathisch auf mich gewirkt hat. Aber nicht, ja, so, also das war einer der positivsten und schönsten Begegnungen, die ich mir auch gar nicht so jetzt erhofft mal hatte. Ich wusste nicht, ob ich den mal kennenlernen werde. Es war äußerst nett. Und ich habe dann gleich auch ein bisschen erzählt, wo ich den mal gesehen habe, hier, da und da. Und wir hatten so einen Smalltalk, der sehr angenehm war. Und ich bin dann echt wieder so ein kleiner Fanboy mal gewesen. Ich finde das schön, wenn man das nochmal sein kann und dann auch all seinen Kram vergisst, von wegen, ja, der Udo hier und da oder was. Das war richtig cool. Kurze Anekdote war das schon. Ich poste mal das Foto mit Udo. Das, wo wir beide einen Daumen nach oben machen. Das ist die einzige Geste, die ich eigentlich nicht mache. Aber mit Udo mache ich das. Daumen nach oben.
Wo war es? In der
Markthalle, genau. Ja. Und Stucki, genau, echt auf der Bühne. Der singt 3, 4 Songs.
Wie war Stucki drauf?
Ich habe mit ihm... Es war sehr witzig. Er hat eine Geschichte gelesen aus seinem neuen Buch von einem Madonna-Konzert, wie er Madonna live gesehen hat vor 2 Jahren in Los Angeles. Der Gag war aber, dass wir jedes Mal, wenn in seinem Text, also wir haben jeder einen Abschnitt gelesen, jedes Mal, wenn das Wort Madonna vorkam, haben wir das ausgetauscht in Bettina Böttinger. Und das war so witzig, weil dann meiner sitzt, jetzt fickt Bettina Böttinger den Boden. Jetzt kommt sie verkleidet mit spanischen Akzenten auf die Bühne. Es war mega witzig. Wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Ah. Schön, schön, schön.
Ja, gut, ja? Gut. Keine Panik.
Diese Woche sind folgende Dinge passiert. Also erstmal wollte ich nochmal ganz kurz, weil du es vorhin sagtest, Chico ist tot. Und es haben Leute eine Mahnwache bei Facebook. Chico ist tot.
Ja, das ist echt unglaublich.
Geiler T-Shirt-Spruch. Apropos, da kann ich ganz kurz fürs Brainstorming, ich gehe auch auf Tour nächsten Monat mit meinem Orchester. Ja. Ist also kleine Tour, nur 4 Auftritte, aber ich freue mich schon. Ich hatte heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Gesangstraining. Und das war, also nur weil das sehr anspruchsvoll ist. Ich singe ja nicht nur quasi meine Songs, also oder in meiner Tonlage, sondern es sind ja so Songs aus der Sendung und die sind manchmal dann, sind das irgendwie so Rammsteinartige Sachen und im nächsten wird dann irgendwie direkt Falsett gesungen und dann einmal noch so Hip-Hop-Songs. Es ist halt sehr gemischt, es ist ein sehr anspruchsvolles Set und ich habe Schiss, dass ich es nicht hinbekomme. Und ich hatte heute zum ersten Mal Gesangsunterricht und das war wirklich ein tolles Erlebnis, weil ich habe festgestellt, dass wenn man diese Übungen macht, die man immer so albern findet, dass man dann auf einmal, also lalala, gibt es irgendwie so ein paar Übungen, dass du dann auf einmal wirklich, dann fühlt sich der Hals so weich an. Das sind ja ganz normale Muskeln, hat mir die Gesangstrainerin erzählt. Und wenn man das macht, dann ist das besser und dann wird man nicht so heiser am nächsten Tag. Ich so, vielen Dank, dass ich das jetzt nach 15 Jahren rumsingen mal erfahre, wie das funktioniert als Autodidakt. Und das war wirklich ganz interessant, das mal zu und ich brauche ein bisschen Brainstorming-Power von dir, weil ich bin gerade dabei, ich will so ein bisschen...
Eine Frage, komme ich auf Gästeliste rein?
Auf jeden Fall. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne in Berlin auf der Bühne mit Udo Lindenberg zusammen irgendwie Cello singen, wenn du möchtest. Darf aber nicht verraten werden vorher. Machen. Wir haben geile Überraschungsgäste. Das wird wirklich richtig gut. In einigen Orten sind sie richtig gut, in anderen Orten sind sie sehr, sehr, sehr gut. Also das wird echt toll. Ich besitze gerade am Merch rum. Ich habe noch kein eigenes Merch. Es gibt nichts, es gibt zwar Sendungsmerch, Neo-Magazin und Rundfunk Tanzorchester, aber ich würde gerne mal so ein Böhmi-T-Shirt. Und so sagt so, Chico ist tot. Oder sie haben Chico umgebracht. Irgendwie so als Spruch. Chico ist tot. Könnte ich mir ganz gut als T-Shirt-Spruch vorstellen. Chico ist tot. Und dann aber so ein Warum. Weißt du, diese Dinger, es gibt ja so einen Typen, der reist
durch ganz Deutschland. Und warum?
Es gibt immer so einen Typen, der reist durch ganz Deutschland mit so einem Bettlaken, wo er mit so Fingerfarben Warum drauf schreibt und immer so Blumen und so Kerzen, wenn irgendwie irgendwas ist. Chico gestorben oder irgendwie ein Zugentgleis oder sowas. Immer einer, der sofort so ein Warum-Plakat dahin hängt. Wo man immer am liebsten daneben schreiben würde, ja, ist halt so. That's life, Alter. So ist es. Ja. Also Chico ist tot. Mein zweiter Vorschlag wäre Fehlgesagt State of Mind. Das kommt aus unserer großen 5-Liste, die besten T-Shirt-Sprüche. Finde ich auch immer noch einen ganz guten Spruch. Fehlgesagt State of Mind. Aber Chico ist tot ist eigentlich auch ganz geil als T-Shirt-Spruch. Und dann Gesicht Chico von mir.
Und warum?
Bild von mir drüber. Warum ist Chico, warum?
Ja, wenn ihr Merchandise braucht für die Tour jetzt, dann hast du jetzt schon mal eine Idee.
Also warum? Ja,
mach doch Tanzorchester-Tour. Mach doch Chico ist Tour, Chico ist tot Tour 2018.
Nee, das heißt, die Tour heißt Fernsehen ist so 2017 Tour 2018.
Sehr ja, gut.
Okay. Nee, ist aber okay. Chico ist tot. Chico ist tot ist ein, aber auch mit SCH. SCHIKO. Chico ist tot. Chico ist tot. Warum? Und dann darunter so ein Emoji mit einer Träne. Chico ist tot. Ach, Jan Böhmer, bei Jan Böhmermann.
Die Facebook-Post. Ja, dann denken die, dass du ihn umgebracht hast.
Nee, aber ich will mich nie machen.
Nee, oder ein Parfum, Chico. So ein Kampfhund-Parfum.
Chico. Lee, lass uns nicht, über Tode redet man nicht schlecht, auch wenn er 2 Menschen totgebissen hat, ne? Sollte man nicht schlecht über ihn reden. Vielleicht war es ein Missverständnis. Beim ersten Mal. Um zweiten Mal.
Er hat das falsche Futter gekriegt. Die haben ihn falsch gefüttert und er war mega genervt. Ja. Dann hat er einmal beim ersten Mal zugebissen. Dann hat er immer noch nicht das richtige Futter gehabt. Und dann. Oh, komm. Ein anderes Thema. Hast du auch so viele Sachen erlebt.
Ich habe noch Sachen auf dem Zettel. Also, das ist das eine. Dann Christian Lindners Ehe kaputt. Hat so eine ganz sympathische Freundin, die irgendwie. Oder Frau gehabt. Ehe ist kaputt. Möchte ich nicht mehr zu sagen, wollte ich nur mal kurz für die Chronisten, als Chronist der Chronistenpflicht nachkommen. Und dann das zweite Todesopfer diese Woche, nicht nur Chico ist tot, sondern auch die Neon. Die Neon ist auch tot. Das die Zeitung, wo man nie so genau wusste, warum gibt's die eigentlich. Genau für Leute gemacht in meinem Alter, also die quasi in meinen orientierungslosen 20ern, wo man dachte, Mann, was mache ich denn jetzt eigentlich, wo man im Nachhinein so mit Ende 30 denkt, das war echt die geilste Zeit. Man war noch irgendwie, man war schon schlau, ein bisschen schlau, aber noch doof genug. Die 20er sind eigentlich die geilste Zeit. Das Problem ist, man schnallt es nicht, wenn man in den 20ern ist, sondern erst später.
Ja, das ist bei vielen Sachen so. Man denkt auch mit 20 dann, man hat die Weisheit gefressen, also mit Löffeln und weiß alles und hier und da. Und dann geht man jetzt gerne auch so auf Konfrontationskurs oder alles Mögliche. Aber trotzdem, es ist die Zeit. Zeit hilft einem manchmal, Sachen aus der Vergangenheit mit anderen Augen zu sehen und auch zu denken, Alter, was war ich für ein Vollidiot? Sehe ich bei mir selber auch immer wieder.
Also, ja, und die so. Neon, das ist, wurde dies aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt, dümpelte schon die letzten Jahre so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit vor sich hin. Ich glaube, die Neon wurde gemacht von den ganzen Leuten, die von der Süddeutschen Zeitung, von diesem Jetzt-Magazin dann irgendwie aufgefangen wurden. Die haben dann die Neon gemacht in München und dann gab es irgendwann Auflösungserscheinungen und jetzt ist sie komplett weg. Das war aber schon eine Zeit lang wirklich die Zeitung der Menschen, die so zwischen 1999, 98, 99 bis 2003 Abi gemacht haben. Und dann
ich habe
die auch nie gelesen, habe aber wahnsinnig, war oft verliebt in Frauen, die gelesen haben.
Ja, es ist ja auch bestimmt, und jetzt wird die eingestellt, ja?
Ja, wird eingestellt. Ist aber schon so ein bisschen, dass man denkt, so wie, die wird jetzt eingestellt. Dann gab es irgendwann aus der Neon-Redaktion die Nido für junge, nervige Eltern, die irgendwie, denen es noch nicht reicht, sich auf dem Spielplatz gegenseitig zuzuquatschen, wie viel Globuli man irgendwie jetzt gegen Schnupfen dem Kind in die Nase stecken
muss. Wie ist die Zeitung nochmal?
Neon hieß die alte und die neue.
Nee, die andere, die Erwachsenenzeitung.
Nido, das ist diese Nido. Elternzeitschrift.
Ja. Genau, und für die Nido habe ich mal eine Kinder-Einschlafgeschichte geschrieben vor vielen Jahren.
Aber nicht Kommissar Ärmchen.
Nee, über Berti und Fauli. Das sind ein Wickeltier und ein Faultier. Und jedes Wickeltier.
Das hast du dir nicht vorgelesen, noch damals, als wir bei Radio 1 noch gesendet haben?
Stimmt, die habe ich auch mal vorgelesen. Das ist grundsätzlich von mir, sind zwei Charaktere, über die ich schon viele Geschichten geschrieben habe. Meistens im dunklen Kämmerchen für mich selber erstmal. Ja, aber wird die Nido auch eingestellt dann?
Das wahrscheinlich dann irgendwann in 3-4 Jahren. Und dann gibt es vielleicht das Hippe-Magazin für trendige Großeltern. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das, also bei meinen vielen zahlreichen Kindern, es sind ja wirklich mehrere Kinder, die Zwillinge, dann die 18-Jährige von der ersten Freundin, die mittlerweile RTL exklusiv moderiert. Mein Kind mit Frauke Ludowig, genau. Und viele, viele mehr. Also mir graust es schon, wenn die wirklich dann eines Tages ihre eigenen Kinder mit nach Hause bringen. Und ich weiß noch, das ist das einschneidendste Erlebnis eigentlich gewesen, als man merkte so, dass die eigenen Eltern dann irgendwann Großeltern wurden. Ist nochmal eine neue Erfahrung, fand ich. Wenn Eltern zu Großeltern werden.
Oh ja, das dauert noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles mitbekommen will und werde noch. Weiß ich nicht. Aber,
sag mal, ich merke schon, du willst nicht weiterreden.
Nee, hast du Großeltern?
Ich hab Großeltern, ja. Ich hab noch einen Großvater, der wird 88 zwei Wochen. Meine Großmutter wird 88 in zwei Wochen. Und das Geile ist, die sind beide, ich glaube, die sind jetzt 65 Jahre verheiratet. Die haben eine Urkunde bekommen vom Bürgermeister, vom Bremer Bürgermeister, haben die eine Urkunde bekommen, weil die so lange verheiratet sind. Durchgehalten. Eisernes Kreuz. Sind auch wirklich wie Pat und Patachon, sind so eine symbiotische Verbindung. Mittlerweile sind ein paar gesundheitliche Wehwehchen dazwischen gekommen, auch schon ein paar ernstere Sachen. Ich glaube, der Magen ist auch schon weg bei einem und so. Will jetzt ja nicht ins Detail gehen. Aber sind 88 und auf der anderen Seite, meine andere Oma ist 82. Meine Kinder haben alle
gute Gene.
Gute Gene. Aber es ist schon, ich muss immer an den Satz denken von meiner Oma väterlicherseits. Sie sagte, ja, und da wird man auf einmal 80 und denkt man, das ging aber schnell. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war ich ein junges Mädchen, jetzt bin ich 80, hat sie an dem 80. Geburtstag gesagt. Das geht nämlich schnell.
Das geht sehr, sehr schnell. Und das ist auch das Einzige, was ich im Alter vielleicht, also ich habe keine Angst vom Altwerden. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit meinem Alter jetzt oder irgendwas, ganz im Gegenteil. Ich finde das alles sehr schön. Und ich glaube, man muss sich da auch diese gesamten Tricks um das Alter zu kaschieren, die interessieren mich wirklich nicht. Aber ich glaube, dass du, wenn du es schaffst, alt zu werden und dann alleine bist und die meisten Leute schon gestorben sind oder du hast viele Gene sind und du bist mit deiner Vergangenheit jeden Tag konfrontiert in all den Sachen, die du richtig und falsch gemacht hast. Und ich habe einige Sachen in meinem Leben falsch gemacht. Das muss ich ehrlich auch offen sagen. Und dann bist du da und weißt, du kannst es nicht mehr ändern. Und dann seinen Frieden zu machen, das wird nochmal eine große Herausforderung bei vielen Sachen. Tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, deinen Frieden zu machen im Alter, das wird eine der letzten großen Herausforderungen sein. Klingt jetzt wahnsinnig ernst.
Ich frage mich, ob ich nicht eines, es kann sein, dass ich eines Tages wirklich mal aussteige, dass ich dieses ganze nicht Alkohol trinken mein Leben lang, dass es eines Tages mal richtig, dass ich aussteige, dann sage ich, jetzt mal trete ich komplett zurück von allem und mache wirklich dann
fange an,
Wein zu trinken, rumzureisen und irgendwie einfach alles auszugeben, was an Geld noch da ist. Ich will nämlich nichts hinterlassen an Geld. Das ist mein festes Vorhaben.
Ja, das weiß ich. Ich sag auch den Kindern
immer, erstmal zwei Sätze sage ich den Kindern. Erstens, ihr kriegt nichts und zweitens, schafft euch bloß keine Kinder an. Das sind eigentlich die häufigsten Sätze, die ich, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, den Kindern sage. Schafft euch bloß keine Kinder an und ihr kriegt nichts. Ihr kriegt gar nichts. Gar nichts. Macht euch keine falschen Vorstellungen. Ihr kriegt nichts vom Papa, nichts, und schafft euch bloß keine Kinder an. Und mittlerweile ist das wirklich, ich habe es nämlich selbst auch eingetrichtert bekommen. Mein Vater hat auch mal gesagt, du kriegst nichts und schafft dir bloß keine Kinder an. Du kriegst nichts, weil auch nichts da war. Also das muss man da auch mal dazu sagen.
Ich habe nichts geerbt. Ich habe auch keine reiche Familie im Hintergrund. Gar nichts. Aber trotzdem werde ich also meinen Kindern was hinterlassen. Weil ich weiß auch, es kommt drauf an, ich muss auch mal gucken, wie die sich so entwickeln. Wenn die gleich irgendwie mit 12, 13 Drogen anfangen, hier Ketamin und so eine Scheiße oder irgendwie, ja, dann natürlich nicht. Aber das hat alles noch so eine Zeit, da mache ich mir noch keine Gedanken drüber. Jan, ich muss kurz noch sagen, ich bin gerade so unzufrieden mit mir. Warum kennst du das auch, diese Tage, wo du, ich bin wirklich unzufrieden. Ich war auf dieser Tour und hätte jetzt eigentlich mal ein bisschen Urlaub verdient. Und dann habe ich diesen Job jetzt angenommen beim Tatortreiniger. Und das ist eine ziemlich große Rolle. Und Bjarne Mädel ist wirklich ein Freund von mir. Und ich finde, das ist abgesehen davon ein toller Schauspieler und alles. Aber es ist jeden Tag eine Quälerei, weil es wahnsinnig viel Text ist. Und heute am Set habe ich echt auch noch kurz die Nerven verloren, weil ich hierher musste. Und ich bin da ja bloß einer der Akteure und ich bin auch noch nicht mal ein gelernter Schauspieler und ich spiele, das darf ich glaube ich schon verraten, mit Jan-Georg Schütte zusammen, der hat auch in der Folge, in der ich gespielt habe, mitgespielt und natürlich mit Bjarne und das sind richtig ausgebildete Schauspieler, die das seit vielen Jahren machen und ich bin dann so neben der Spur und habe noch diesen Modus, ich bin auf der Bühne und bin so ein bisschen der Typ, der, also ich habe diese Energie oder diese Haltung noch mitgebracht und dabei habe ich eigentlich eine ziemlich demütige Haltung und dann war ich da heute und ich ärgere mich, wenn ich bei einer Sache nicht 100%, ich glaube, das wird ganz gut und auch vor der Kamera wird es gut werden, weil wir das alles natürlich öfters von verschiedenen Einstellungen drehen. Aber das ist so ein tolles Team, mit dem ich da eigentlich arbeite. Und weißt du, woran ich das merke? Keiner quatscht einen voll, keiner umarmt einen morgens und abends. Es ist nicht diese Medienblase. Es sind zum größten Teil Norddeutsche, auch Arne Feldhusen, der Regisseur, der auch Stromberg gemacht hat. So trockene, gute Leute und dann wünsche ich mir bei solchen Sachen, wenn man so eine Projekte macht, wirklich in bester Form da aufzutreten. Und wenn man da gerade nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist und dann trotzdem irgendwie sowas macht, dann geht man immer so ein bisschen unbefriedigt nach Hause oder ins Hotel, wo ich jetzt gerade schlafe. Und ich spiele dann immer Candy Crush zum Runterkommen hier, diese App, dieses Spiel. Und das nervt mich, weil es dauert ewig, bis man da weiterkommt. Und dann muss man 1000 Sachen wegklicken. Ich wollte dich nämlich mal kurz fragen, zum Runterkommen nach so einem langen Tag am Set, was gibt's da, irgendeine App, irgendein cooles Spiel? Weil
ja,
ich kenne mich mit so Spiele
auf jeden nicht Fall aus. Auf jeden Fall. Also erstmal Schlagzeug spielen ist mein Ding zum Runterkommen. Und ich bin jetzt, wo du das sagst, ich bin wirklich, ich werde gleich, wenn unsere Rundfunksendung hier vorbei ist, wenn wir noch beide einen Song irgendwie uns gewünscht haben, wenn wir dann uns auf den Weg machen, wieder zurück in unsere unseren Alltag außerhalb von Sendungen, werde ich mir eine Windows-Partition auf meinem Macintosh-Rechner installieren und dann werde ich mir ein Computerspiel drauf installieren, was ich schon lange drauf machen wollte, und zwar die Fortsetzung von Rollercoaster Tycoon. Und zwar heißt das Spiel Planet Coaster. Und ich habe da, muss mal eingeben bei YouTube, Planet Coaster Let's Play. Und das ist so ein Aufbauspiel. Du musst eigentlich, das ist so ein Sandkastenspiel. Du kannst einfach einen Freizeitpark bauen. Und du kannst die Achterbahn selber bauen. Du kannst da Leute mitfahren lassen. Und dann kannst du irgendwelche crazy Loopings und Karussells. Und ich fand immer als Kind Freizeitparks geil. Ich fand das immer geil. Es hat immer, ich bin nie
ja,
als Kind.
Immer noch geil.
Ich finde es immer noch geil und ich finde auch immer, gehe auch gerne ins Disneyland und so. Ich finde das irgendwie, ich weiß, das ist cheesy und das ist irgendwie nicht cool und so, aber ich finde das immer noch gut und es macht mir Spaß, dahin zu gehen und mir auch da Geld auszugeben und so. Ich war im Disneyland, habe zum ersten Mal im Freizeitpark im Hotel übernachtet. Das war wirklich ein absoluter Traum, so mit 36 war ich da und habe dann da übernachtet in einem Hotel, in einem Freizeitpark, dass man 2 Tage am Stück in den Freizeitpark gehen kann. Also das ist,
ich möchte da auch noch hin.
Und du kannst auf jeden Fall, gib mal ein Planet Coaster YouTube Let's Play. Mhm. Und da gibt es einige echt gute Leute, die dann wirklich extrem detailliert und mit ganz viel Liebe so einen Modellbau an so einem Freizeitpark betreiben. Die Grafik ist fantastisch. Das Gameplay sieht super aus. Das macht megamäßig viel Spaß, da dieses Ding zu bauen. Und das ist für mich, ich fange mit dem Spiel an, auch schon bei Rollercoaster Tycoon. Und das ist das, was ich momentan immer noch spiele. Ich fange an, einen Park zu bauen. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh scheiße, 7 Stunden rum. Und, weißt du, so einfach so runterkommen und gleichzeitig irgendwas Geiles, Stupides machen. Ich weiß, warum Horst Seehofer gerne im Keller mit seiner Modelleisenbahn spielt, wenn ich dieses Spiel spiele. Ja.
Ist das eine App auch? Oder kann man das als App spielen?
Das kann man. Rollercoaster Tycoon gibt es auch auf dem iPad. Ansonsten, ach, da gibt es übrigens da gibt's eine ganz coole App. Das spiele ich ganz gerne. Warte, wo habe ich denn mein Handy jetzt hier?
Ich brauche mal so ein paar Spiele, die man so nebenbei, ja. Die jetzt aber auch nicht ewig dauern, um die zu also,
ja, ich finde mein Handy jetzt nicht. Wo habe ich das denn hingelegt?
Hä? Ich hatte das doch hier gerade noch. Gibt's doch nicht. Da ist einer geklaut.
Soll die ich Putzfrau. Mal
die Putzfrau.
Ruf doch mal Jan an.
Zu. Die Putzfrau hat's mir geklaut. Wieder die Putzfrau, die klaut.
Die Putzfrau.
Ja, die klaut. Ich hab's immer auf, Handy immer auf lautlos zu. Einer der Tricks, die ich von Jens-Uwe Krause von Radio Bremen 4 gelernt habe, liebe Grüße, das fand ich immer ganz faszinierend als Praktikant, habe ich immer gesehen, dass Jens-Uwe Krause, der Morning-Moderator von Radio Bremen 4, der Superstar im Norden, dass der immer sein Handy auf lautlos hatte und der ist nur rangegangen, wenn er wollte. Nur wenn er Bock auf Handy hatte, hat er das überhaupt in die Hand genommen. Und das mache ich seitdem auch so und das ist wirklich wahnsinnig befreiend. Deswegen kann man mich nie erreichen und ich kann das Handy nicht finden, wenn ich... Es muss hier irgendwo sein. Ich habe auf jeden Fall, es gibt so ein Sniper-Spiel, ganz gerne spiele. Manchmal Tetris.
Ja, das hat dieses Sniper-Spiel mit den Strichmännchen, wo der immer sagt, der Typ aus der Bank, der kommt da jetzt und den musst du erschießen und so. Dieses Sniper-Spiel.
Da bist du auf so einem Berg und musst dann immer, da ist vor dir so ein Szenario und du musst ranzoomen mit so einem Fernrohr und musst dann irgendwie strategisch und clever irgendwelche Leute abknipsen, damit du irgendwie eine Zielperson dann bekommst.
Das wird jetzt wieder, erst hier, wir beschweren uns, aber
Schigo
dann Sniper,
ist tot.
Ja. Schico und dann aber tot. Sniper spielen auf der App, Herr Böhmermann, wie widersprüchlich das schon wieder ist. Ja. So, ich packe jetzt noch einen Song auf die Playlist und dann können wir heute tatsächlich mal Feierabend machen. Ich brauche Schlaf, um 7 Uhr werde ich wieder abgeholt und dann geht es wieder an den an Set tatsächlich. Und dann gibt es noch 2 Drehtage, ich muss auch noch Text lernen. Wahnsinn, oh, klingt, weißt du was, ich mag das aber auch ganz gerne mal sagen, ich muss noch ein bisschen Text lernen, so wie das die Schauspieler immer machen. Ich wünsche mir von der Band Love A den Song Die Anderen. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal auf die Liste gepackt habe. Vielleicht kann unsere liebe Redakteurin Sue gerade mal gucken. Love A kommen, glaube ich, aus Flensburg. Und ich glaube, Punks. Und ich sage jetzt mal nicht zu viel. Das kann sein, dass ich ein Kommerztyp bin, die gar nicht wollen, dass ich was spiele von dem. Dann schreibt mir, dann nehme ich das wieder runter.
Hab das Handy gefunden. Ja, aber mehr Apps sage ich jetzt nicht. Ich möchte noch 2 Songs auf die Liste tun. Und zwar einmal wieder von dem Coco, dem deutschen Soundtrack. Und zwar ist das, und das ist wirklich total geil, der Hauptdarsteller ist ein Junge und es singt auch ein Kind. In Deutsch eben, auf dem deutschen Soundtrack ein deutsches Kind, den deutschen Text. Der Junge heißt Salvatore Schiere. Das ist so ein kleiner, dicker Junge. Der hat, glaube ich, mal DSDS gewonnen. Habe ich dann nachgegoogelt, weil ich das unglaublich finde, wie der singen kann. Das ist ein kleiner Junge, der ist vielleicht 11 oder 12 und er kann wahnsinnig gut singen und zwar auch besser als alle anderen auf allen anderen Soundtracks. Sowohl der spanische Soundtrack als auch der amerikanische, der englische klingen nicht so gut gesungen wie das von dem Salvatore Schiere. Und ich habe mir den Typen angeguckt, so ein kleiner, süßer, dicker Junge, wo du genau weißt, der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als bei seiner Mutter in der Küche gesessen und Pasta gegessen und dabei gesungen und wirklich, also echt gut. Der Song heißt Stolzes Corazon, ist auch ein Film, ist ein Soundtrack, ist jetzt nicht zum Tanzen und nichts Cooles und so. Und dann nochmal von den Screenshots, die ich letzte Woche schon auf der Liste hatte, würde ich gerne noch einen Song auf die Playlist tun. Letzte Woche habe ich Bühne auf die Playlist getan, diese Woche kommt der Song Vorbei auf die Playlist vom Album Ein starkes Team, The Screenshots. Und der Song heißt Vorbei, ist nur 1,48 lang. Ist aber ganz gut. Sowas würde Dirk von Lotzo gern wieder herstellen können. Kann er aber nicht mehr, weil er
muss er auch nicht mehr. Hat er alles schon vor 30 Jahren gemacht, genau. Jan. Muss er nicht mehr machen. Die sind leider auf
dem Level gerade. Ich pack noch einen Song von denen drauf, und zwar Deutschland. Vorbei und Deutschland von The Screenshots. So.
Love A ist nicht drauf, Olli.
Love, dann pack ich Love A drauf. Und haben wir schon Tokotronic mit Electric Guitar von der neuen Platte drauf? Das ist ein ganz brillanter Song, den ich sehr liebe. Sowieso Tokotronic.
Mach das doch auch nochmal drauf. Mach das doch auch mal drauf. Ja. Was soll denn der Scheiß?
Nee, wir heute haben wir. Ja, Electric Guitar, Tokotronic, sowieso die neue Platte von denen. Ich liebe die Platte sehr. Sowieso immer noch eine der tollsten Bands, meiner Meinung nach, die immer wieder gute Platten rausbringt. Jan. Ich glaube, wir haben ein bisschen gequatscht heute. Wir sind beide voller Energie hier reingegangen und mit voller Energie gehen wir wieder aus der Sendung raus.
Das ist kein gutes Zeichen.
Nee, aber ehrlich gesagt, ich fall direkt danach zusammen, ja. Also ich spiele jetzt gleich noch ein Sniper-Spiel. Nee, weißt du, was ich mache? Ich gucke gleich noch eine Folge Schlemmen mit Gérard Depardieu. Das gibt's auf Netflix, das liebe ich.
Ja, das ist wirklich...
Oh Alter, Gott, das ist so gut.
Der merkt gar nichts mehr. Gérard Depardieu merkt nichts mehr.
Aber man muss eine Sache sagen, der frisst da auch einen lebenden Oktopus und all so ein Kram macht das. Und der erzählt Sachen, da muss ich manchmal so lachen, weil er erzählt, wenn ich eine Kuh auf einer Weide sehe, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also das ist echt Wahnsinn. Genau. Aber trotzdem ist es sehr unterhaltsam und es ist eigentlich, obwohl es geht um Basis, also die gehen auch, eine Folge spielt auch in Bayern oder so, und dann gucken sie sich an, wie Brezeln gemacht werden. Also sehr unspektakuläres Essen. Es geht so um die Basics. Es ist eigentlich im Gegenteil zu Chef's Table. Da gibt es jetzt auch eine neue Staffel, aber da geht es nur um Nachtische. Das
Pastry. Ist nicht so. Ah, nee, aber es ist mega. Habe ich schon zwei Folgen gesehen.
Ja,
ist mega. Es gut? Wirklich, ja, weil es einfach auch geil produziert ist. Macht wirklich Spaß. Und nochmal ganz kurz zum Thema Oktopus. Ich hab merkwürdigerweise, ich war in den letzten 2 Wochen zweimal gut essen, und zwar nicht aus dienstlichen Gründen, ich habe es nicht selbst bezahlt, aus dienstlichen Gründen, und mir wurde beides Mal als Gruß aus der Küche so ein Stück vom Oktopus-Tentakel dahingelegt, einmal frittiert und einmal so.
Zum Mitnehmen für zu Hause an die Wand hängen oder zum Essen?
Nee, also wenn ich eine Sache nicht essen kann, und zwar weil Oktopusse einfach intelligente, sensible Tiere sind. Ich weiß, Kühe sind auch intelligente, sensible Tiere, aber sie schmecken halt so lecker. Und sie haben halt auch keine Saugnäpfe am Euter. Also ich kriege das einfach nicht hin. Und die Vorstellung, dass in den Tentakeln von Oktopussen ja auch die Gehirne sind. Oktopusse haben ja auch wahnsinnig viele Gehirne. Ja. Und ich glaube, jedes Tentakel ist noch gleichzeitig irgendwie auch so ein Nervenzellenbündel und so. Ich kriege das nicht hin, diese Dinger zu essen. Und die schmecken auch wirklich wie Leder, ey. Wie Fischleder. Mit Saugnäpfen. Wie so eine Bademasse schmeckt das. Also Tentakel vom Oktopus, nee. Nein.
Bist du generell ein Meeresfrüchte-Typ?
Nein, no. Keine Krustentiere, mag ich gar nicht. Ich war mal mit der Firma haben wir mal in so einen Betriebsausflug nach Amerika gemacht, und da haben die in so einem Restaurant in Amerika oder gerade an der Ostküste in New York, relativ üblich, haben die Austern gegessen und sich da so ein Platte Austern dahingestellt. Ich habe das nicht ausgehalten. Das ist also Austern und so ein Scheiß und Hummer und so, wie der dann so in der Mitte durchgeknackt wird. Nee, Alter, das ist mir nicht. Nee, irgendwie nicht.
Spielt ihr in Berlin mit dem Tanzorchester?
Ja, am 18. Mai, an Thomas Gottschalks Geburtstag. Der hat gesagt, dass er kommt. Ich traue mich jetzt aber, das hat er vor langer Zeit gesagt, ich traue mich nicht mal nachzufragen, ob er wirklich kommt. Er hat gesagt, er will seinen Geburtstag feiern im Tempodrom. Da habe ich gesagt, komm her, Tommy, du kannst gerne feiern. Brauchst auch nicht auf die Bühne gehen. Wir machen dir einen schönen Abend, wir spielen nur für dich. Hat er sich nie wieder
gemeldet. Aber dann soll er auch Mike Krüger einladen. Die Supernasen.
Ey, wenn das Tommy kommt nach Berlin, ne?
Oh, ja. Mann, oh, und Mike.
Das wäre so geil.
Mike Krüger,
Tommy und Thomas
Gottschalk, beide.
Ja, das wäre so geil. Wenn wir die zusammenbringen könnten und wir nochmal Supernasen Reloaded drehen können.
Und dann drehen wir mit denen, ja, und, genau, weißt du, wenn die uns beiden das Zepter offiziell übergeben, dann würde ich bereit sein, mit dir einen Supernasen-Film zu drehen. Ja. Du nicht so, ne?
Nee, ich gehe jetzt, Olli, mach's gut.
Ich gehe jetzt
schon, auch, die Musik läuft schon im Hintergrund. Oh Mann, oh,
oh
Mann.
Die Musik läuft schon, tatsächlich. Dann wird es jetzt Zeit, euch eine schöne Woche zu wünschen. Angenehme, sonnige Frühlingstage, viele positive Gedanken und bis nächste Woche.
Ja, und Finger weg von Antisemitismus. Hat sich noch nie ausgezahlt.
So ist es. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.